Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ja, ich spreche heute mit dem Kulturpsychologen, Kunsttherapeuten und Experten für Prä- und Perinatalpsychologie Klaus Ewerts. Er arbeitet als Körperpsycho- und Kunsttherapeut in seiner freien Praxis in Köln. Er ist Begründer der integrativen Kunst- und Körpertherapie sowie der psycho-onkologischen Kunsttherapie. Und zu guter Letzt ist er Autor und Herausgeber zahlreicher Schriften im Feld der vorgeburtlichen Psychologie. Unter anderem ist er Mitherausgeber des wunderbaren Handbuches für pränatale Psychologie. Ja, lieber Herr Ewerts, ich freue mich, dass Sie heute bei mir sind in diesem Podcast und dass wir über diese spannenden Themen sprechen können, nämlich vor allen Dingen die Frage, was sind die Einflüsse der Schwangerschaft auf das sich entwickelnde Kind und welche Folgen hat das Ganze für die weitere Entwicklung des Menschen, sein Seelenleben und seine Ausstattung. Und genau dazu haben Sie ja sehr viel geforscht und gearbeitet in all den letzten Jahrzehnten. Ja, lassen Sie uns doch mal dort anfangen. Warum ist das Ding so wichtig? Warum ist dieser frühe Einfluss, diese frühe Lebensentwicklung in der Zeit der Schwangerschaft von so großer Bedeutung?
Ja, danke, Herr Harms. Dass die große Bedeutung hängt damit zusammen, dass in den ersten 9 Monaten unseres Lebens, also in der Schwangerschaft, eigentlich sämtliche Strukturen unseres Organismus auf allen Ebenen geprägt werden. Und alles, was dort geschieht und gut geschieht und sicher geschieht, bedeutet auch etwas Gutes und Sicheres für unser gesamtes späteres Leben bis zum Tod. Gibt es aber zu viele Störungen, zu viel Stress, zu viele Einwirkungen, vielleicht sogar bis hin zu Traumatisierungen, pränatalen Traumatisierungen, dann ergeben sich daraus schon für die Geburt, aber auch für die Säuglingszeit, Kindheit, Jugend und das Erwachsensein erhebliche Folgen in dem Gefühl, wie wir der Welt begegnen, ob wir uns in der Welt zu Hause fühlen können, ob wir das Gefühl haben von Selbstwirksamkeit, dass wir etwas gestalten und verändern können, oder ob wir eher in depressiven Haltungen sind, von Angst und Furcht und vielleicht sogar Bitternis. Und diese frühen Erfahrungen, vor allen Dingen die Prägungen der ersten 9 Monate, prägen eben unser komplettes Nervensystem, unsere Gehirnentwicklung und unseren Körper, unsere Körpergefühle und damit eben auch unser späteres Denken. Und sämtliche psychobiologischen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte weltweit belegen das alles sehr gut, dass also zum Beispiel erhöhter Stress der Mutter in der Schwangerschaft vom Kind ganz gut bewältigt werden kann, wenn die Mutter nicht noch eine verdeckte Angststörung oder Depression hat. Also je verletzter die Mutter ist aus ihrer ganzen Biografie heraus, umso mehr schlagen Stressereignisse auch komplett auf das Kind, das Nervensystem, auf die Gehirnentwicklung, auf die Organentwicklung, auf den gesamten Organismus, Stresssystem und so weiter durch und prägen im Grunde die Muster und die Strukturen, worauf sich dann das spätere Leben dann aufbaut.
Ja, das, was Sie jetzt beschreiben, das ist ja im Prinzip eine Aussage, die erstmal sehr im Widerspruch steht, was vielleicht in der Öffentlichkeit gemeinhin so gedacht wird und auch wurde über lange Jahre und Jahrzehnte, ja. Nämlich dass die Schwangerschaft eigentlich eher das genaue Gegenteil von dem ist, was Sie gerade sagen, nämlich so ein Ort, wo Milch und Honig fließt oder wo man eben so rundum sorglos versorgt wird und eigentlich ein paradiesischer Zustand. Und dort, wenn es jemals wieder so gut wäre wie in der Schwangerschaft so ungefähr, dann wäre das doch ein tolles Leben. Und jetzt, was Sie jetzt eigentlich sagen, nee, nee, also so sieht das gar nicht aus. Wir haben hier diese ganze biopsychosoziale Umwelt des Kindes, die von vornherein also erstmal einen riesengroßen Einfluss hat auf alles, was dann kommt und dort auch vieles schon festlegt, was dann auch später an Möglichkeiten mitgebracht werden kann. Das ist ja ein komplett anderes Bild. Also wie weit müssen wir eigentlich komplett aufräumen mit diesem Idealbild? Wie würden Sie es heute sagen? Ist das absoluter Nonsens oder bleibt noch ein bisschen was davon übrig?
Also, wie wir ja seit 200 Jahren, seit Beginn der Aufklärung versuchen, unsere Unmündigkeit mehr und mehr zu überwinden, ist auch dieser Aufklärungsaspekt jetzt sehr bedeutsam, weil vieles, was wir geglaubt haben von Schicksalsmäßigkeit, dass sich ein Leben dann irgendwie so abspult, als Schicksal oder als von religiösen Vorstellungen her noch so Gott gewollt, können wir heute eben tatsächlich zurückführen auf reale biopsychosoziale Ereignisse in den Familiensystemen, auch transgenerational, und kommen dadurch in die Lage, dass wir eben auch eine viel bessere Vorsorge und Prophylaxe auch einleiten können. Sie haben recht, es gab immer dieses sehr romantische Bild, und das war im Grunde auch immer schon eine Rettungsillusion aus den vielen frühen Traumatisierungen heraus. Es gab das wunderbare Bild von Mutter und Kind in der Schwangerschaft, wohlbehütet, und man soll sie in Ruhe lassen und dann wird alles gut. Und dann fährt man zu IKEA und kauft sich die Einrichtung und dann ist man eine schöne kleine Familie. Und das hat die Frauen aber immer auch schon unter ganz großen Druck gebracht, dass die meisten Frauen das eben auch schon anders empfunden haben und schon bei einem Albtraum während der Schwangerschaft die Angst hatten, oh, bei mir ist es anders oder was ist denn bei mir los? Passiert jetzt etwas Schlimmes auch mit dem Kind? Oder wirkt sich das auch auf die Geburt aus, dass ich einen Albtraum habe? Und dass also Ängste und Befürchtungen der Frauen auch mit diesen allgemeingesellschaftlichen Romantisierungen eigentlich tabuisiert oder unterdrückt wurden und die Frauen dann unter Druck gerieten, wenn das nicht alles hundertprozentig klappt, bin ich keine gute Mutter und ist etwas bei mir falsch. Statt dass wir jetzt mit der pränatalen Psychologie ein großes Kommunikations- und Gesprächsfeld eröffnen können, eben auch für die Ängste der Frauen und die Ängste der Mütter, und dass ein Albtraum in der Schwangerschaft überhaupt nicht schlimm sein muss. Aber es schon gut ist, wenn die Mutter auch darüber sprechen kann, dass sie selbst auch die Angst verliert, vor allen Dingen, wenn sich Albträume vielleicht auch wiederholen, zum Beispiel gibt es Frauen, die dann Albträume haben über die zukünftige Geburt oder die Albträume haben, dass ihr Kind behindert ist oder dass irgendetwas Schlimmes passiert. Wir wissen heute eben, je mehr wir diese Ängste eben auch resonieren können und der Frau ein Angebot machen können von Gespräch und Beratung und Information, umso erleichterter sind die Frauen und können die Dinge einordnen. Und diese selige Schwangerschaftstrance, die gibt es durchaus in Phasen, und da erzählen die Frauen ja auch davon, wie gut sie sich teilweise fühlen oder gefühlt haben in der Schwangerschaft. Zugleich gibt es aber eben die Daten, dass bis zu 50% der Frauen die Geburt als schwierig, schwer bis zu katastrophal empfunden haben und dann nicht mehr fähig sind oder bereit sind, nochmal ein zweites Mal schwanger zu werden. Es wurde jetzt auf dem Kongress in Berlin von der Deutschen Gesellschaft für psychosomatische Medizin und Psychotherapie sehr gut ausgebreitet. Und dort wurde auch sehr deutlich gesagt, dass eine Anamnese während der, vor, vielleicht sogar auch vor der Schwangerschaft, die im Grunde die Geburtsgeschichte des Familiensystems nicht berücksichtigt und auch die Geburt der eigenen Mutter, also der Mutter selbst, wie ihre Geburtsgeschichte war, dass das eigentlich nach heutiger Einschätzung schon Kunstfehler sind. Also wenn wir nicht mit einer bestimmten Traumasensibilität auch Beratungen und Vorsorge und Schwangerschaftsbegleitung betreiben, begehen wir aus dem heutigen Wissen eigentlich einen Kunstfehler.
Ja, Sie sind jetzt schon mittendrin, auch in der Frage, welche Einflüsse sind es eigentlich, die den betroffenen
Ja.
Frauen, Eltern, aber auch dem Kind zusetzen? Und ab wo beginnt eigentlich so eine Problemlage, ne? Weil das ist ja immer so die Frage, wo beginnt der Stress eigentlich auch ein belastender und toxischer Stress zu werden, der dann auch nachwirkend ist. Sie sprechen in Ihrer Arbeit, auch jetzt in Ihrem neuen Buch, Psychologie der pränatalen Entwicklung, über diesen Begriff der pränatalen Programmierung. Also, und was ist darunter eigentlich zu verstehen? Weil da geht ja, glaube ich, vieles auf von dem, was Sie gerade schon angedeutet haben. Was heißt das eigentlich?
Ja, das ist also tatsächlich ein großer Paradigmenwechsel in der Medizin. Bisher ging man davon aus, dass die meisten Erkrankungen der Menschen und der Menschheit im Grunde von genetischen Prägungen oder postnatalen Risikofaktoren begründet waren. Heute können wir sagen, dass fast alle Erkrankungen des Erwachsenenalters schon in der Schwangerschaft disponiert werden. Also, dass Störungen in der Schwangerschaft die fundamentalsten und schwierigsten Prägungen sind und dass sämtliche Erkrankungen des Erwachsenenalters, von Suchterkrankungen bis Herz-Kreislauf, Krebserkrankungen, Diabetes, Übergewicht und so weiter, schon epigenetisch pränatal disponiert werden. Dass also die Verantwortung für uns Ärzte und Therapeuten, die Schwangere begleiten, aber eben auch die jungen Paare selbst in ein größeres Verantwortungsgefühl hineinkommen können, aber teilweise auch müssen. Also das nicht nur romantisch verklären können. Und zum Beispiel, wenn man mit Paaren arbeitet, auch schon vor der Konzeption eines Kindes, eigentlich eine sehr gute Vorsorge leistet, weil in jedem Familiensystem gibt es Traumatisierungen, gibt es schwierige Bereiche des Lebens, gab es Schicksalsschläge, vorzeitige Tode, schwere Erkrankungen, was auch immer. Und alle diese transgenerationalen Belastungen und Traumatisierungen sind im Grunde im genetischen Erbe und im genetischen Ausgangspunkt des neuen Menschen, des neuen Kindes, durch die beiden Erbgute der beiden Eltern, in einer gewissen Form vorhanden. Dann geht es darum, inwieweit durch eine relativ gut begleitete Schwangerschaft auch erbliche Belastungen, tatsächlich eher reduziert werden können und modifiziert werden können, während große Problematiken in der Schwangerschaft, genau auch dieses traumatische Erbe eines Familiensystems eben eher fördern und die entscheidenden Gene dann auch eher angeschaltet werden oder gestärkt werden, während sie diese Gene sozusagen in ihrer Wirkung auch reduziert werden können durch eine gute biopsychosoziale Vorsorge und Begleitung in der Schwangerschaft. Also es geht hier auch um ganz große gesundheitspolitische Fragen. Man kann grob gesagt sagen, die beste Resilienz für das Leben ist eigentlich eine sehr gute Liebesbeziehung der Eltern und ein bestimmtes Bewusstsein über die Schwierigkeiten und Traumatisierungen im eigenen Familiensystem. Also je bewusster ein junges Paar sozusagen auch sich ist, dass sie mit einem neuen Lebewesen, mit einem neuen Menschen, mit ihrem Kind, dass sie diesem Kind etwas auch mitgeben von den Talenten ihrer Familiensysteme, aber eben auch von den Traumata ihrer Familiengeschichte. Also je bewusster und je mehr Reflexion, nicht in einer Panikmache und Dramatisierung, sondern tatsächlich in vernünftigen Bestandaufnahmen, umso weniger sind eigentlich schädliche Auswirkungen zu befürchten. Also wir haben ja sehr viele Zahlen darüber, dass wenn man nur die schwangeren Frauen schon während der Schwangerschaft zum Beispiel durch die Bindungsanalyse begleitet, dass sich schon dadurch Schwangerschaftskomplikationen und Geburtskomplikationen signifikant um mehr als die Hälfte reduzieren, weil die untergründigen Spannungen, die Ängste, all das, was eben nicht bewusst ist, nicht ausgesprochen wird, vielleicht auch noch nie ausgesprochen wurde im Familiensystem und so weiter, das ist aber auf der zellulären, epigenetischen Ebene alles wirksam und kann wirksam werden, auch im schädlichen Sinne, im pathologischen Sinne. Und das wissen wir eben heute. Und wie gesagt, es geht nicht um Angstmache, sondern es geht um eine bewusstere und größere Verantwortungsübernahme.
Ja, also dieses Bild, was Sie da zeichnen, macht die Sache ja sehr groß, ne? Man könnte ja sagen, es ist eine unheimliche Verantwortung in dieser frühen Zeit. Und ich versuche mich jetzt gerade mal rein zu versetzen in eine junge Mutter, in einen jungen Vater, die ja heute oft auch mit sehr viel Bewusstheit in die ganze Sache reingehen. Woher weiß denn jetzt eigentlich die Mutter und natürlich auch der begleitende Vater, das bin ich in meiner Verfassung, in meiner Schwangerschaft, bin ich hinreichend okay? Also, wann weiß ich eigentlich als Mutter mit diesem Hintergrund, jetzt muss ich mir eigentlich im Moment noch keine Sorgen machen. Ich habe heute einen schlechten Tag, ich bin belastet, ich habe vielleicht ein Ereignis auch noch in meinem Beruf, da muss ich meine Frau stehen, ich habe Aufregung, Stress die ganze Woche. Wo ist es zu viel? Und wo beginnt sozusagen dieser Stress in eine eher pathogene oder toxische Qualität sich zu verwandeln? Das ist ja eine Orientierungsfrage, glaube ich, die ja für die Prävention von fundamentaler Bedeutung ist. Gibt es da eigentlich heute schon Hinweise? Eins haben Sie gerade genannt, das Aussprechen, Anerkennen, bewusste Erleben ist sicherlich ein zentraler Faktor. Aber mich interessiert wirklich auch die Frage, ab wann müssen Eltern sich eigentlich beginnen, Sorgen zu machen? Oder wo müssten sie sich Hilfe suchen? Ich glaube, das ist eine Frage, die mir auch in der Praxis ganz oft begegnet. Haben Sie da mittlerweile eine Antwort oder wo
Ja,
sind Sie da?
am besten es sozusagen schon gar nicht so weit kommen zu lassen, sondern schon vorher in guten Gesprächen oder Begleitungs- oder Beratungsebenen sich aufzuhalten. Das wäre ja die mögliche Zukunft. Und so ein Kipppunkt insgesamt ist, das hat die Frau Meistermann-Seeger, das ist eine der Pionierinnen der pränatalen Psychologie in Deutschland, schon in den 70er Jahren gesagt, Risikopunkt ist eigentlich, wie ist wirklich die Beziehung und Bindung zwischen Vater, Mutter und Kind? Und gibt es eine klare Objektbeziehung? Also je klarer die Mutter sich bewusst ist, dass das ein neues Kind ist und nicht ein neues Organ von ihr oder ein Hoffnungsträger für all das, was sie in ihrem Leben nicht bekommen hat. Also eine Projektionsfläche oder dass sich das alles einfach auch irgendwie nur von selbst vollzieht. Also ein intrauterines Kind braucht in gewisser Weise immer wieder auch eine emotionale Ansprache, einen Kontakt und muss spüren, dass es gemeint ist. Am besten natürlich auch, dass es gewollt ist. Aber selbst Mütter, die in Ambivalenzen sind und gar nicht so genau wissen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ob sie bereit sind, ob der Mann richtig ist und ob sie überhaupt Mutter werden wollen, auch teilweise negative Anerkennungen sozusagen des inneren Kindes sind für das Kind weniger gefährlich als Tabuisierungen, Verschweigen, Unterdrücken und nicht wissen wollen. Ja, also ein Kind kann sich sozusagen auch ganz gut behaupten, wenn es spüren kann, die Mutter ist, die Mama reagiert unterschiedlich, ist mal zugewandter, mal abgewandter und mal ist sie sozusagen für das Kind da und mal ist sie weit weg. Das ist alles für das Kind gut handelbar. Wenn zwischendurch aber immer wieder das Kind spürt, die Mutter denkt an mich oder die Mutter ist bei mir und am besten eben auch noch der Vater, also das Kind spürt ja die Anwesenheit des Vaters immer auch, ob er nun da ist oder nicht, aber das innere Bild des Vaters während der Schwangerschaft ist für die Mutter ja auch ganz wichtig, um eine klare Objektbeziehung zu ihrem Kind überhaupt aufbauen zu können und nicht in einer Symbiose, sage ich mal, oder zu versinken, was für das Kind natürlich letztlich auch nicht so gut ist und die eigene Identitätsfindung und Persönlichkeitsentwicklung später auch schwieriger macht, wenn das Kind nicht schon in der Schwangerschaft eine klare, gute Ansprache bekommen hat und wirklich anerkannt worden ist als wirklich völlig neuer Mensch, den es so auch noch nie gegeben hat. Und auch in der Mischung des Elternpaares, auch wenn sie mehrere Kinder haben, ist jedes Kind eine völlig neue Mischung und mehr als eine Mischung natürlich sowieso auch. Also natürlich letztlich immer auch das große Wunder oder eins der größten Wunder der Menschheit, dass wir das können, dass wir das auch bewusst erleben können. Aber die Gefahren von Nichtkommunikation, von Unterdrückung, von Stress, der sozusagen über das Kind hinweggeht oder wo das Kind nicht eingebunden ist. Die Mutter kann ja ganz gut sagen, ich bin jetzt fürchterlich gestresst, mein Kind, du bist aber, das hat jetzt gar nichts mit dir zu tun, ich muss aber jetzt die Doktorarbeit zu Ende schreiben oder ich muss das und das machen. Also verstehe das richtig sozusagen. Und das muss die Mutter ja gar nicht unbedingt aussprechen, das vermittelt sie in der Regel ja auch einfach durch ihre Gefühle. Aber dass wir da eigentlich eine freundlichere und offenere Gesprächsbasis gesellschaftlich überhaupt finden, dass Schwangerschaft eben nicht nur ideal sein muss, sondern dass Schwangerschaft auch eine entscheidende und wichtige Lebensphase ist, die auch mit Kämpfen verbunden ist und auch mit Anstrengung und auch mit seelischer Arbeit für alle Beteiligten. Das wäre eigentlich der Fortschritt, ja, dass wir also aus diesen Vorstellungen einer Na nur naturhaft sich gut vollziehenden Entwicklung, die es ja dann oft gar nicht gewesen ist in der Vergangenheit auch, dass wir aus diesen Klischees und Idealisierungen und Rettungsillusionen, kann man ja sagen, herauskommen zu einer realistischen, guten Bindung und Beziehung auf allen Ebenen, wo dann eben auch Angstebenen und Konfrontationsthemen gar nicht mehr so sehr greifen können, weil gesprochen wird, ne? Weil sich alle bewusst sind, es ist nicht einfach. Es ist auch nicht einfach für zwei Menschen Vater und Mutter zu werden. Und dass wir da ein komplexeres, anspruchsvolleres Bild von uns als Menschen auch haben und nicht nur, das geht irgendwie alles von selbst.
Ja, das finde ich sehr interessant, was Sie da sagen. Vor allem, was mir gefällt, ist ja eigentlich dieser Prozess der Differenzierung. Also das heißt, ich nehme die Dinge zu mir, ich binde sie ein, ich bin auch das Kind, auch das ungeborene, vielleicht noch nicht sichtbare, in aller Regel zumindest nicht sichtbare Kind, das binde ich in meine Überlegungen mit ein und sage, das ist jetzt nicht meine, das ist meine Trauer und nicht deine Trauer, das ist mein Ärger und an so einer Art von Mentalisierung und auch ein Stück weit zu mir nehmend, dass das eben so ein wichtiger Faktor ist, der auch Entlastung bringt für das sich entwickelnde Kind. Werbung. Ja, hinweisen möchte ich auf die Veröffentlichung meines neuen Buches Verkörperte Bindung, das jetzt am 24.06. im Kösel Verlag erscheinen wird. Ich werde dort die Grundlagen meines Ansatzes der bindungsorientierten Körperpsychotherapie vorstellen. Am 1. Juli gibt es hierzu ein Online-Book-Release und an diesem Abend werde ich die wesentlichen Ideen und Inhalte dieses Buches vorstellen. Dazu lade ich euch und Sie recht herzlich ein. Sie können sich dazu anmelden auf unserer Homepage www.zeppbremen.de und die Veranstaltung wird kostenfrei sein. Jetzt haben wir aber auch ja manchmal Themen, da geht das nicht, weil da sind unbewusste Dynamiken. Das heißt, die Betroffenen haben eigene Geburtserfahrungen, Schwangerschaftserfahrungen aus dem präverbalen Raum, die sowieso sehr schwer zu versprachlichen sind. Wir haben andere Art von psychotraumatologischen Themen, Verwerfungen, Gewalterfahrungen, wie auch immer, die aber mir noch nicht zugriffig sind. Was machen wir jetzt damit? Also, wie weiß man was darüber, wie dieses Verhältnis ist von diesen Verdrängungsdynamiken auf der einen Seite, an dem das Kind ja in gewisser Weise auch weiterhin partizipiert, wenn es stimmt, was Sie sagen, weil man ist es ja quasi, es ist umgeben, es schwimmt quasi in dieser Suppe, wenn man so will, dieser ganzen Erfahrung, wird getränkt, könnte man sagen, von all dem. Aber wenn jetzt die begleitenden Eltern und auch speziell jetzt die Mutter da gar keinen Zugriff drauf hat, dann stellt sich ja immer die Frage, was nun? Na, und da hatten Sie ja auch gerade schon ein bisschen über Optionen gesprochen, wie der Bindungsanalyse. Vielleicht können wir das nochmal aufgreifen, weil das ist ein ganz neu anderer Punkt nochmal, der ganz herausfordernd ist.
Genau, wenn es uns gelingt, dass Schwangerschaft ein großartiges und wunderbares Thema für die Gesellschaft ist, was wir aber eben auch immer wieder auch kritisch reflektieren dürfen, dann gelingt uns auch der Zugriff auf die unbewussten und verdrängten und Traumata eines Familiensystems und eben auch eines Vaters oder eines werdenden Vaters oder einer werdenden Mutter. Weil spätestens, wenn es dann zur Geburt kommt, kann genau das durchbrechen. Also es gibt ja viele Frauen, die haben die Schwangerschaft als relativ gut und normal empfunden. Alle Untersuchungen waren gut und dann stellen sich eine schöne Geburt zu Hause im Geburtshaus oder auch in der Klinik vor. Und dann wird die Geburt dramatisch und keiner weiß warum. Und es taucht dann eine postpartale Depression auf oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Und wenn diese Frauen dann aber ein psychotherapeutisches Angebot annehmen, tauchen ja oft die Gründe auf, warum die Geburt dramatisch oder vielleicht sogar gefährlich wurde oder traumatisch wurde. Und dann geht es spätestens dann, taucht eben auf, dass die Mutter eine Gewalterfahrung in der Kindheit oder Jugend hatte oder dass ihre eigene Geburt traumatisch war oder dass die Großmutter bei einer Geburt eines Kindes gestorben ist oder dass ganz tiefe Themen von großem Schmerz und großem Leid in einem Familiensystem durchbrechen können, wenn man es nicht erwartet. Und das ist ja immer die Gefahr des Verdrängten und Unbewussten, dass sich da etwas anstaut und dann bei großen Schwellenereignissen des Lebens spätestens dann sich immer wieder auch zeigen können und man weiß nicht, was passiert oder warum es passiert. Also ein höheres Bewusstsein dafür zu bekommen, dass wir alle nicht glatt durchgekommen sind und jeder von uns da auch etwas zu klären und zu lösen hat, ohne dass es gleich pathologisiert wird und ohne dass man dann ein schlechter, falscher Mensch ist oder so. Da sind wir ja dabei, dass es gibt jetzt, ich glaube, 12.000 oder 15.000 psychotherapeutische Praxen in Deutschland, die gab es vor 50 Jahren nicht. Also viel mehr Menschen sind sich dessen auch bewusst, dass es etwas aufzuklären gibt und dass Psychotherapie Krankheiten verhindern kann und eben auch Schwangerschaften und Geburten sicherer machen kann. Besonders wenn es auch schon im Vorfeld passiert. Und natürlich ist dieses Wissen relativ neu. Da ist der Schritt ja nicht weit, mehr auch in eine Reflexion zu kommen, Welche Ängste gibt es in mir vielleicht, wenn ich schwanger werde? Und verdränge ich diese Ängste oder stelle ich mich diesen Ängsten? Und mehr ich mich diesen Ängsten stelle, desto eher kann ich eben auch etwas Unbewusstes aufklären und mich und das Kind eigentlich auch besser schützen. Also wir kommen da wirklich in einen Bereich von möglicher Verantwortungsübernahme, was früher einfach nur dem Schicksal zugeschrieben wurde und gesagt wurde, da kann keiner was machen oder Gott hat es eben so gewollt. Nein, wir können es heute, wir können heute differenzierter dahinschauen und uns besser schützen durch eine größere Empathie uns selbst gegenüber, unserer Geschichte gegenüber, auch unserem Familiensystem gegenüber, aber auch gesellschaftlich mehr auf uns zu achten, wo entstehen überhaupt wirkliche Konflikte oder Problematiken. Und das sind in der Regel ja Felder, wo oft eben auch unerkannte Traumatisierungen aufeinanderknallen und schlimmstenfalls eben in Kriegen auch. Und aber keiner schaut so genau dahin, warum eigentlich, sondern dann wird ja nur politisch gesprochen und so weiter. Aber die Menschheit hat eben jetzt einen mindestens 12.000-jährigen Kulturprozess hinter sich und ist nach meiner Ansicht immer noch in einer posttraumatischen Belastungsstörung insgesamt wegen der vielen Opfer dieser 12.000 Jahre, die furchtbar waren, also was Menschen anderen Menschen zugefügt haben. Und gerade das Geburtsthema und das Schwangerschaftsthema ist eigentlich auch eine Chance zu einer allgemeinen Aufklärung, inwieweit das Gute oder der Frieden in der Welt sich erst dann mehr ausdehnen kann oder sicherer werden kann, je mehr wir unsere unbewussten Ängste bearbeiten, lernen und bearbeiten können.
Ja, vielleicht gehen wir noch mal so einen Schritt, noch mal eine Etage tiefer als zur Ontogenese des Menschen und der
Ja.
individuellen Entwicklung des ungeborenen Kindes. Das ist vielleicht auch noch mal ganz spannend, was Sie jetzt beschrieben haben. Klar ist ja jetzt das Bild, wir sind ja in der heutigen Zeit sehr sensibilisiert auf Toxine aller Art, Giftstoffe aller Art, die das Kind erreichen, Alkohol, Nikotin und anderes. Das ist heute ja alles relativ safe. Aber nicht so safe ist ja genau das, was Sie gerade beschreiben. Die emotionale Umwelt, die nämlich das Kind genauso tiefgreifend beeinflusst. Nun
Ja.
haben ja zwei der Pioniere der Pränatalpsychologie, Francis Mott und Frank Lake, ja, dort schon sehr früh da geforscht und haben da etwas beschrieben, was sie diesen negativen Nabelschnureffekt nannten, also eigentlich eine Art Schutzreaktion des ungeborenen Kindes. Lassen wir uns nochmal da hinschauen, was passiert eigentlich genau mit dem ungeborenen Kind, wenn da jetzt sowas passiert, so uneingebettete, verdrängte emotionale Dynamiken, ein anhaltender Stress, der nicht abgestellt wird, das Kind quasi dauernd umfluten. Hat das Kind überhaupt eine Chance, sich zu schützen? Und wenn ja, wie macht es das? Beziehungsweise welche Folgen passieren da jetzt eigentlich, die dann fortwirken in der späteren Beziehungsentwicklung des Menschen?
Ja, es gibt einen kleinen plazentaren Schutz des Kindes, sich gegen übermäßige Belastung oder übermäßige Giftstoffe emotionaler Art, aber auch natürlich toxischer Art, Drogen und so weiter, Nikotin und so zu schützen. Aber der ist nicht so groß, diese Schutzmöglichkeit ist nicht so groß. Die beste Schutzmöglichkeit ist erstens natürlich eben doch die klare Objektbeziehung der Mutter, also auch wenn es der Mutter schlecht geht, je mehr sie das kommunizieren kann mit dem Kind, umso mehr kann das Kind sich quasi auch schon ein Stück wappnen und schützen. Und sonst bleibt nur die Flucht in eine Körperlosigkeit oder in Fantasien. Also den Versuch, sich eine eigene Welt zu schaffen. Das hat oft etwas dann später mit dem Autismus-Spektrum zu tun oder auch mit künstlerischen Leistungen, also eine Art Gegenwelt bilden zu müssen, um einfach überleben zu können. Der Salvador Dali, einer der berühmtesten Maler ja des 20. Jahrhunderts, war ja ein Ersatzkind. Das Kind vor ihm war gestorben im Mutterleib. Und die Mutter war noch in der kompletten Trauer für das erste Kind und trug aber schon das zweite Kind in sich. Und das hat der Salvador Dali gemerkt und gespürt und hat nachher daraus seine paranoia-kritische Methode entwickelt. Also, was kann ich gegen die Paranoia tun? Und hat dann sozusagen gesagt, also wenn ich schon ein Nichts bin, also von der Mutter überhaupt nicht wahrgenommen bin, dann werde ich aber weltberühmt. Das hat er ja geschafft. Also er hat im Grunde das Trauma des gar nicht gesehen werdens und gar nicht gespürt werdens durch die Mutter oder zu wenig gespürt werdens als großen Liebesmangel wahrgenommen, hat das aber kreativ gewendet, indem er eine eigene Fantasiewelt, eine großartige Fantasiewelt entwickelt hat, die aber in ihren ästhetischen Formen und Formationen oft genau dieses Schwabbelige und Weiche und Ungreifbare der Mutter auch symbolisiert und zeigt. Das Kind hat überhaupt keinen Halt oder keinen Widerstand oder keine Form, an die es sich orientieren kann, sondern ist eigentlich in einer Art Nebel, grauem Nebel und muss sich da zurechtfinden. Und manche Kinder sterben auch in diesen Situationen natürlich. Es gibt ja viele Totgeburten nach wie vor auch. Andere Kinder müssen oder wollen früh raus. Es kommt dann zur Frühgeburt und das, was man früher Schwangerschaftsvergiftung nannte, heute Präeklampsie und Eklampsie. Das ist ja eine Überforderung des mütterlichen Organismus durch die Schwangerschaft. Aber auch das hat einen Grund in der Geschichte der Frau und auch des Vaters, aus früheren Leiterfahrungen. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Es geht jetzt nicht darum, blame the mothers, also die Mütter zu beschuldigen, ihr habt irgendwas falsch gemacht, deswegen ist das Kind gestorben oder deswegen ist es früh geboren worden, sondern es ist ja ein synergetischer Versuch, das Leben zu erhalten unter allen Umständen. Und dann ist die Frühgeburt eine Art Rettung. Und wir können heute ja sehr frühe Kinder auch schon am Leben erhalten. Aber so, auch solche Eltern stellen sich dieser Frage später ja schon noch. Das belastet sie auch. Und je umfassender und einfühlsamer darüber gesprochen werden kann, kann auch die Erfahrung einer Totgeburt oder einer Frühgeburt besser verarbeitet werden und das darauffolgende Kind durchaus völlig gesund und normal zur Welt kommen. Also das Kind kann sich eigentlich nur schützen durch die Identitätsanteile, die es schon erworben hat, durch die mehr oder weniger klare Objektbeziehung durch die Eltern. Aber wenn die auch fehlt, gibt es eigentlich nur die Flucht nach innen. Also in ein sich zusammenziehen, sich verkrampfen, sich klein machen und irgendwie versuchen zu überleben.
Ja, nun ist es ja so, dass, was Sie da jetzt beschreiben, nicht jedem die Talente und Möglichkeiten gegeben sind, wie Dali das in so eine komplexe Weise so zu veräußern und in den Ausdruck zu bringen. Und ich stelle mir jetzt nochmal die Frage, auch für die vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer, wie begegnet mir eigentlich als Psychotherapeut ein Mensch, der vielleicht solche unintegrierten Schwangerschaftsverwerfungen hat? Ja, also ein Mensch mit dieser Verlassenheit, mit dieser tiefen frühen Erfahrung von abgelehnt sein, das kein wirkliches Grundvertrauen erlebt zu haben in seinem Beziehungsfeld. Das sind ja jetzt ganz tiefe emotionale Erfahrungen und auch Wunden oftmals. Würden Sie sagen, da heute mit jahrzehntelanger Erfahrung in dem Feld, da kommt jemand rein und Sie spüren, Sie sehen, Sie erleben in Ihrer Gegenübertragung sehr schnell, ja, hier habe ich es mit pränatalen Einsamkeiten und Verlassenheiten schon zu tun. Da bin ich mir ziemlich sicher, wir werden uns mit diesem Thema sehr befassen. Und wie Sie ja gerade schon sagten, der frühe Nebel, so ein
Ja.
bisschen Autismus ist in jedem, würde ich mal sagen, ne? Also es sind nicht immer alles die Extreme, aber wir haben alle diese Verwerfungen. Also woran merke ich es? Woran erkennen Sie so jetzt, da ist ein Faktor, da müssen wir hinschauen?
Ja, das sind in der Regel, also ich habe ja mit vielen Patientinnen auf diesen Ebenen auch kunsttherapeutisch gearbeitet und wo Tausende von wunderbaren Bildern entstanden sind, wie ein Embryo, ein Fötus sich da fühlt unter den Bedingungen von Schwierigkeiten der Mutter, ne? Also wenn die Mutter eben in Schwierigkeiten war. Und was eben auffällt, ist vor allen Dingen die Verkapselung, die Einkapselung, die Verschließung, und die im Grunde die daraus resultierende Angst vor Beziehung und Bindung überhaupt. Es gibt dann Menschen, die entweder überhaupt noch gar keine Beziehung gelebt haben, sich das auch nicht vorstellen können. Und andere, die immer wieder sich oder andere enttäuschen in ihren Beziehungserfahrungen. Und das ist dann eine tatsächlich dauernde Abfolge von Reinszenierungen. Und abgewiesen werden oder sich die falschen auszusuchen oder nur dramatische Liebesereignisse zu inszenieren mit Quälerei und viel Wut, ohne dass genau verstanden wird, wo das herkommt. Und bis hin zu Menschen, die Abtreibungsversuche überlebt haben, die es dann ganz schwer haben, überhaupt sich jemals wieder auf eine Beziehung einzulassen, weil das ja auf ganz tiefen Ebenen, Amygdala, Stammhirn und so weiter gespeichert ist, dass das super gefährlich ist, wenn man jemanden zu nah an sich ranlässt oder sich jemanden öffnet, geschweige denn sich fallen lässt in eine Szene oder ein Liebesereignis. Also ein großes Merkmal von pränatal traumatisierten Menschen ist erstens eine Angst vor der Welt überhaupt und eine Angst vor Beziehung, obwohl sie sich die wünschen. Ja, und das ist ein schwerer innerer Kampf. Was ist mit mir falsch oder warum verliebe ich mich nicht? Oder verliebe ich mich, aber es klappt nie und so weiter. Aber wenn dann die pränatalen Traumatisierungen thematisiert werden können und die tauchen oft tatsächlich erstmal nonverbal auf oder in den Bildern auf, weil sie bewusst noch gar nicht verstanden worden sind und diese präverbalen Bereiche ja oft auch amnestisch verdeckt sind. Aber wenn das dann Thema werden kann, dann gibt es erstaunliche Entwicklungsmöglichkeiten für die Betroffenen, weil auf einmal haben sie eine Erklärung. Und zwar nicht eine Erklärung, die nach 2, 3 Tagen wieder irgendwie verflogen ist, sondern eine Erklärung, die sie ganz tief getroffen hat und wo sie sagen, das ist es. Das war's. Jetzt verstehe ich das. Und dann kann man natürlich ganz anders auf zukünftige und neue Kontakte mit Menschen eingehen oder zugehen, weil man auf einmal in die Lage versetzt wird, ich kann mit dieser Angst vor Nähe und Bindung und Beziehung, ich kann da vielleicht was machen, ich kann da vielleicht was lernen oder ich kann was nachlernen und bin nicht irgendeinem Schicksal ausgesetzt, was blind ist, sondern es hat eine Geschichte. Ja, und das ist ja immer die große Chance in Psychotherapien, dass auf einmal Ereignisse einen Zusammenhang bekommen und ein Verständnis bekommen, was im Familiensystem eben vielleicht misslungen ist und nicht gut war und sich dann aufs Leben auswirkt. Und dazu gehört eben auch die Schwangerschaftserfahrung und die Geburt und die Säuglingszeit und so weiter. Und die weltweiten Studien zur frühen Bindung, auch zur pränatalen Bindung, da haben wir wirklich erdrückend viel Material, zeigen ja sehr eindeutig, dass schon schwierige oder komplizierte pränatale Bindungen zwischen Mutter und Kind und Vater sich in der Regel durchschnittlich in ähnlicher Qualität fortsetzen nach der Geburt. Und dann hat das Kind Schulschwierigkeiten oder ADHS oder Schwierigkeiten, sich in der Welt zurechtzufinden oder ist sehr aggressiv oder was auch immer passiert oder später auch suchtanfällig. Und heute können wir sozusagen von den Traumaschichtungen der Patienten her das immer deutlicher verstehen, wenn das Trauma im dritten oder achten Lebensjahr nicht die einzigen Traumata sind, sondern dass es noch ein pränatales Trauma gegeben hat. Und Traumen, spätere Traumen richten sich in ihrer Struktur oder Veränderung der Gehirnstruktur schon immer noch schon danach, was nach dem ersten oder durch das erste Trauma neurophysiologisch passiert ist. Und psychotherapeutisch ist das bedeutsam, weil wenn man das erste Trauma nicht verstanden hat, dann kann man das zweite oder dritte auch nicht gut heilend auflösen in der Therapie, weil diese Komplexaktivierungen, wo also sehr viel zusammenfließt an Gefühlen und Verstrickungen und inneren Bildern und man bekommt keine Klarheit, was ist da eigentlich passiert und worum geht es eigentlich. Und wenn man aber die Traumageschichte ab der Konzeption sozusagen rechnet, plus noch natürlich transgenerationale Anteile, aber biografisch eben ab der Konzeption rechnet, dann kann eine Traumaschichtung heute auch klarer identifiziert werden und die Heilungserfolge sind einfach größer. Das ist eigentlich eine großartige zivilisatorische Leistung, dass wir also transgenerationale, pränatale und postnatale Belastungen des Menschen und Traumatisierungen heute differenzieren können. Was früher so ein Nebel oder ein schwarzer Block oder eine Riesenangst oder eine Riesenstress nur gewesen ist, die man nicht differenzieren konnte.
Ja, und ich glaube auch, dass das die ganze Sache wirklich auf die Füße stellt. Also da so grundständig auch hinzuschauen, wie Sie es sagen, in so einer Art teleskopartig ineinander verschränkter Traumatisierung, die aber eben diesen ganz frühen Anfang haben.
Genau.
Jetzt vielleicht nochmal so ein Blick auf die therapeutische Vorgehensweise und auch die Transformation dieser Erfahrung. Das ist ja auch nochmal ein ganz entscheidender. Sie haben jetzt ja über Ihre kunsttherapeutischen Zugänge berichtet. Sie
Ja.
haben auch gesagt, dass es ja natürlich ein sehr präverbaler, körperbezogener Raum ist, in der diese Beziehungsgestaltung passiert, in der die, man könnte sagen, traumatischen Erfahrungen oder Schwächungserfahrungen ja auch Verkörperungen hinterlassen, in der Gehirnentwicklung, aber auch bis ins Gewebe hinein. Und da stellt sich natürlich schon ein bisschen jetzt die Frage, auch aus Ihrer Erfahrung, der eine Teil ist ja das Einbinden dieser biografischen Erfahrungen im Sinne einer Bewusstwerdung, dass ich checke, aha, okay, bestimmte Muster, eine bestimmte Angst in der Nähe, das hat jetzt ganz, ganz frühe Bezüge, zum Beispiel bestimmte emotionalen Erfahrungen meiner Mutter in dieser frühen Zeit. Ja, da verstehe ich was. Aber inwieweit brauchen wir eigentlich die Umgestaltung der Verkörperungserfahrung zusätzlich noch, um aus dieser, ich sag mal, Prägung herauszukommen. Das ist ja, reicht die Bewusstwerdung oder sind ja auch körperbasiert orientiert, braucht es da noch mal eine wirkliche neue Beziehungsdimension, ein neues tiefes unter die Haut gehen, eine wirklich verkörperte, urvertrauliche Erfahrung, um dann wieder sozusagen in ein anderes Fahrwasser zu kommen. Na, weil das ist ja, das liegt ja förmlich im Raum, gerade bei diesen ganz präverbalen Themen. Das würde mich mal interessieren, wie Sie das so einschätzen, und auch wie Sie das auch in Ihrer Arbeit so erleben.
Ja, das ist jetzt natürlich sehr komplex. Da könnte man jetzt 2 Stunden antworten. Also es ist schon ganz gut, wenn man als Therapeut da ein relativ breites Instrumentarium zur Verfügung hat. Also ich arbeite eben körperpsychotherapeutisch, kunstpsychotherapeutisch und auch verbalpsychotherapeutisch. Und dass man da also sozusagen auf vielen Ebenen in der Wahrnehmung, aber auch in der therapeutischen Arbeit vorgehen kann, dass sich diese drei Bereiche eben auch sehr gut ergänzen. Die stehen ja quasi nach dem alten Muster von Körper, Seele und Geist. Und dass wir die verbinden können durch zum Beispiel durch die Ebenen des inneren Kindes oder und auch des inneren Babys und auch des inneren Fötus und inneren Embryos. Weil uns gibt es ja nur, weil wir vom Zeitpunkt unserer Konzeption an ein durchgehendes, lebendiges Wesen gewesen sind. Und da fehlt eigentlich nichts, aber Traumatisierungen reißen da Löcher in unserem Kontinuitätsgefühl und in unserem Körpergefühl, ne? Und dadurch entstehen ja dann Zersplitterungen und Dissoziationen und auch unzusammenhängende Lebensentwürfe und Lebensgefühle. Und also in der Arbeit mit Patienten ist ganz gut, wenn man ein breites Instrumentarium hat und auch vielleicht zwischen Einzelarbeit und Gruppenarbeit dann teilweise auch wechseln kann, weil zum Beispiel eine körpertherapeutische Erfahrung ist oft in Gruppen unglaublich stark und kann korrigierende Wirkung haben, wenn es um ein Vertrauen geht. Geht überhaupt körperliche Berührung und kann man auf einmal wahrnehmen, ach, es gibt ja auch körperliche Berührungen, die sind überhaupt nicht übergriffig und die kann ich kontrollieren und ansagen. Und der andere richtet sich danach und es ist eigentlich ein Spiel und ein dialogisches Aufeinander-Eingehen und kein Machtverhältnis. Das kann man vorsichtig in kleinen Schritten in Gruppen sehr gut lernen. Also zum Beispiel wieder in die Berührung kommen, die durch ein pränatales Trauma vielleicht sozusagen so schockiert, dieses Berührungsempfinden so schockiert worden ist, dass man Beziehungen und Bindungen und Körperkontakt vermieden hat dann im späteren Leben. Also da ist die Körperarbeit natürlich sehr wichtig, wo es um Körpergefühl, Körperschema, Körperbild geht. Und das Malen hat eine sehr gute Ebene, Körperempfindungen und Gefühle sozusagen zu visualisieren und dem Verstand näher zu bringen. Also eine Brücke zu schlagen zwischen Stammhirn, Amygdala und Neokortex. Die Bilder sind dazwischen. Die Bilder sind der Bereich der Gefühle, des limbischen Systems. Und das ist alles friedlich und versöhnlich sozusagen, auch wenn in den Bildern die schrecklichsten Dinge dann auftauchen können. Aber es ist ja schon eine Art Distanzierung und Expression, also man bringt etwas heraus aus sich und kann es dann betrachten mit Abstand und Distanz und es wird auch von anderen gesehen, aber es wird gut damit umgegangen und so weiter. Und natürlich die verbale Psychotherapie kann das alles immer wieder ordnen, sortieren, zusammenfassen und ermutigen, diese vielfältigen Möglichkeiten, die wir als Menschen ja durch unsere Kulturprozesse auch uns erworben haben, dass wir die eigentlich auch therapeutisch alle nutzen können. Und das war ja immer schon eine ganz wichtige psychohistorische Funktion der Kunst in früheren Gruppen und Gesellschaften, dass eben auch nicht nur die wunderbaren und schönen paradiesischen Gefühle des Lebens, sondern eben auch die angstmachenden und schwierigen Gefühle, wo man überhaupt keine Worte finden kann und wo man gar nicht weiß, ob man die überhaupt ausdrücken kann, dann doch in Tanz und Musik und Malerei doch ausdrücken kann. Und dadurch dann eine Brücke geschaffen wird, auch zum Verständnis und dann auch zu Handlungsüberprüfungen und neuen Handlungsmustern, im Sinne einer dauernden kreativen, das Leben eigentlich als dauernde kreative Entwicklungs Herausforderungen, aber auch Entwicklungsleistung, die eigentlich auch Freude macht. Ne? Es gibt ja diesen schönen Satz, das Glück ist anstrengend, aber die Depression ist langweilig. Also, dass Menschen wieder in Bewegung kommen und sich wieder dem Leben stellen, auch wenn die frühe Mutter vielleicht selbst ängstlich war und depressiv war und dem Kind genau dieses Forschungsgefühl und dieses Entwicklungsgefühl zu wenig vermittelt hat. Also, dass wir wieder in Berührung kommen können, wieder in Kommunikation kommen können, wenn wir wenn wir lernen, das auch in kleinen Schritten zu tun und mit anderen Menschen gemeinsam uns da auf den Weg zu machen. Ja.
Ja, ich finde das sehr schön, wie Sie das beschreiben, diesen integrativen Aspekt, die verschiedenen Schichtungen auch des Funktionierens des Menschen darin auch abzubilden. Ne? Und so geht es ja so von der Tiefe des Funktionierens, den vegetativen Funktionen, den emotionalen und kognitiven Dimensionen, die es braucht wahrscheinlich eben alles, um da genau eine Durchdringung dieser Erfahrungen zu machen und auch wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Das finde ich sehr nachvollziehbar, was Sie da schreiben. Ja, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Ich will mal zu meinem allerletzten Punkt mal kommen, weil hier das, was wir gerade beschreiben und diskutieren, es ist ja wirklich eine Beschäftigung mit den Wurzeln des Lebendigseins unseres Menschseins.
Ja.
Und da in der Auseinandersetzung prallen ja doch auch extreme, diametral gegenüberstehende Positionen aufeinander. Also, ja, es ist ja auch eine philosophische Debatte, wo wir dann irgendwo ankommen. Nämlich auf der einen Seite eine Gruppe, wenn wir jetzt heute die Reproduktionsmedizin sehen, da einer Machbarkeit, da werden Eizelle und Samen zusammengebracht und ab da geht dann alles weitere los und da ist im Prinzip alles enthalten. Aber es ist ein zutiefst materialistischer Ansatz, der, man kann sagen, auf eine biologische Grundsubstanz reduziert wird. Und dann haben wir auf der anderen Seite und ja gerade auch durchaus in der pränatalen Psychologie auch andere Perspektiven, wo man sagt, na ja, da gibt es vielleicht wo eine Art spirituelle Dimension reinkommt, wo etwas Wesenartiges, Seelenhaftes jetzt zu einer Verlebendigung von Materie führt, die zwar in der Empfängnis stattfindet, aber wenn man so will, ja, da kommt was aus dem Jenseits und sucht sich so eine Art Landeplatz im Hier und Jetzt. Also die
Ja.
beseelte Materie am Anfang. Und das sind ja zwei sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven. Da könnten wir jetzt in die Philosophiegeschichte eintauchen. Sie haben sich jetzt so viele Jahrzehnte damit beschäftigt. Wo landet man am Ende? Wo landen Sie? Wo sind Sie? Wo würden Sie sich einordnen in diesem
Ja,
Spektrum?
ich lande da eigentlich in einem mit dem Begriff des ontologischen Bewusstseins in einem Integrationsversuch. Ich glaube, dass viele Aufspaltungen der Wissenschaftsgeschichte eben Traumafolgen sind. Also, dass ein fundamental ausschließlich vertretener Materialismus auch von Menschen vertreten wird, die Grund dazu haben, die Welt auch nur so sehen zu können. Und ein übersteigerter, auf der anderen Seite ein übersteigerter Spiritualismus oder religiöser Fundamentalismus ist ja auch nicht gesund und gut. Ich denke, es ist alles viel einfacher. Und zwar in dem Sinne, dass was dann wirklich unbestreitbar ist, es haben jetzt ungefähr 110 Milliarden Menschen auf der Erde gelebt, seit 100.000 Jahren. Und alle Menschen hatten einen Vater und eine Mutter. Und immer gab es also im Grunde schon diese pränatale Zeit und die Weitergabe von Informationen von einer Generation zur nächsten. Und was man früher Seelenwanderung nannte, ist da, kann man heute materialistisch und spirituell ausdrücken. Es meint aber eigentlich das Gleiche, dass eigentlich Erfahrungen weitergegeben werden und das neue Kind nicht von irgendeinem Stern sich da die Eltern aussucht, sondern das ist eigentlich könnte man sagen, eine Materialisierung eines Liebesempfindens von zwei Personen,
Vielen Dank.
wo aus dem Pool der Familiengeschichte dieser beiden Menschen sich in einem bestimmten Augenblick dieser neue Mensch zusammensetzt. Und das ist eigentlich, in gewisser Weise ist das fast zu groß, dass wir das denken können oder verstehen können, was da passiert. Also es ist eigentlich fast zu wunderbar oder vielleicht auch zu angstmachend. Trotzdem gibt es da auch Bilder zu in der Kunstgeschichte und Kulturgeschichte, auch zwischen Paradies und Hölle. Aber dass es eigentlich ein wunderbarer Gedanke ist, dass jede Generation den Versuch gemacht hat, wie ist Liebe oder Beziehung überhaupt möglich und können wir nicht immer mehr dazu lernen in Bindung und Beziehung. Und das erfahren wir ja in der Therapie, die der größte Schmerz bei den Menschen ist eigentlich die Frage, kann ich lieben und werde ich geliebt? Also diese beiden Fragen. Und die dritte vielleicht noch, gibt es irgendwo eine Heimat? Und wenn wir das sozusagen biopsychosozial heute immer mehr verstehen können, dann fällt der Materialismus und der Spiritualismus gar nicht so weit auseinander, sondern trifft sich eigentlich in der Realität auf dieser Erde. Und dass die Menschheit sozusagen in einem Entwicklungsprozess ist, doch zu einem immer größeren Bewusstsein zu kommen, dass sie eine Wurzel hat in diesen 3.500 Menschen in Ostafrika, von denen alle Menschen abstammen. Und dass von da aus gesehen die Menschheit eine Kultur entwickelt hat, die wunderbare Dinge erzeugt hat und wo die Welt ja schon teilweise ein Paradies auch sein kann oder sein könnte. Und auf der anderen Seite aber unter einer Aggression, Destruktion und Grausamkeit leidet, die wir heute aber eben auch als Trauma generiert identifizieren können. Also, dass die menschliche Destruktion keine anthropologische Konstante ist, sondern eigentlich ein Trauma generiert. Aber wir haben diesen Trauma-Begriff eigentlich erst wissenschaftlich seit 100 Jahren definiert. Und das heißt, wir kommen jetzt erst mehr in die Lage, dass das Gut und Böse des Menschen eben nicht schicksalsmäßig oder gottgewollt ist, sondern dass das Gut und Böse eigentlich eine Frage der frühen Beziehung ist. Und daran können wir was ändern und daran können wir alle arbeiten. Und eben unser eigenes inneres Baby auch mehr und mehr verstehen lernen und gut gebundene Kinder machen keine Kriege. Die brauchen die gar nicht.
Ja, das ist doch ein super Schlusswort von unserem Gespräch heute. Gut gebundene Kinder brauchen keine Kriege. Ja, darum geht es ja in diesem ganzen Thema, was wir auch besprechen, eigentlich auch um Befriedungsperspektiven und wirklich da zu schauen, wo müssen wir anfangen und um letztlich Nachhaltigkeit auch in diese Anlagen menschlicher Zusammenlebens auch zu schaffen, die das eben ermöglichen. Ich glaube, friedliches Zusammenleben zwischen Menschen, Menschen und Natur und einen wirklichen Platz weiterhin hier auf der Erde zu gestalten. Das sind
Genau.
eigentlich, das gefällt mir sehr, dieses gegenwärtige Modell, dieses Ankommen im Gegenwartsmoment und dort diese ganz komplexen Themen ist letztlich dann doch relativ einfach, da könnte man auch sagen, gibt auch eine einfache Dimension in dieser ganzen Komplexität.
Genau, ja. Das wäre ein Teil des Friedens, dass es
Ja.
eigentlich
Genau.
auch einfach geht.
Ja, Herr Ewertz, das war super. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir wirklich viel Freude gemacht, Ihnen auch zuzuhören und diese ganzen sehr differenzierten, komplexen, aber auch nachdenklich machenden Gedanken von Ihnen zu hören. Das war eigentlich zu kurz. Wir hätten weitermachen können. Ich hatte das Gefühl, ich hätte noch viele Fragen an Sie und würde da weitergehen. Vielleicht haben wir mal Gelegenheit, auf dem Kongress zusammen da irgendwie das mal weiterzuführen. Also es war
Gerne.
mir eine Freude
Gerne.
und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Das ist, glaube ich, nämlich was sehr, sehr Wichtiges, was Sie machen. Und
Danke.
bringen Sie das in die Welt. Das ist super. Ja.
Danke. Ja, Ihnen auch. Gute Arbeit. Wir bleiben dran.
Wir bleiben dran. Ja, und das vielleicht nochmal zum Abschluss. Es gibt ein sehr schönes Buch gerade von Klaus Ewerts zum genau diesen, zu diesem wunderbaren Themenfeld. Das heißt Psychologie der pränatalen Entwicklung, ist jetzt gerade im Psychosozialverlag erschienen, kann dort oder in allen Buchhandlungen erworben werden. Lesenswert, ganz viel Wissen, ganz viel Forschung auch zusammengetragen. Also jemand, der auch gute Argumente braucht, das zu vertreten und sich da auch zu wappnen, da findet man wirklich so eine Schatzkiste von ganz, ganz viel Recherche auch, würde ich sagen, und ganz viel Erfahrung, was da auch spürbar ist in diesem Buch. Also auch da nochmal große Empfehlung. Also in diesem Sinne sage ich mal Danke an alle, die an den Geräten sind, und ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Bis dahin und nochmal Danke, Herrn Ewerts, und bis bald.
Vielen Dank.